Ich führe hier mein erstes Interview mit zwei Personen gleichzeitig, Noah und Vero. Ja, stellt euch bitte kurz vor, was macht ihr, wenn ihr nicht gerade Bücher verkauft? Wie lange seid ihr bei Walter König?
Hallo, ich bin Noah. Ich studiere Theaterregie und bin fürs Studium nach München gezogen und arbeite seit 2 Jahren und habe 2 Jahre bei Walter König gearbeitet.
Ich bin Bühnenbildnerin und momentan an der Akademie der Bildenden Künste in München. Und ich habe eigentlich gleichzeitig mit Noah im Lehnbachhaus auch angefangen, also so vor 2 Jahren.
Ja, es war für mich interessant zu erfahren, dass viele Leute, die in diesen Museumsshops arbeiten, auch selber mit Kunst zu tun haben, also Kunst studieren oder einen künstlerischen Beruf ausüben und so weiter. Das war mir gar nicht so klar. Warum ist es eigentlich für Kunstinteressierte so interessant, in diesem Museumsshop zu arbeiten? Man könnte auch die umgekehrte Position bekleiden wie Banksy, Exit through the Gift Shop. Also diese Kommerzialisierung der Museen ist doch eigentlich auch der Kunst gar nicht zuträglich, oder?
Ja, das stimmt, könnte man so argumentieren. Also aus meiner Perspektive ist es einfach so, dass einfach der Museumsshop beziehungsweise die Literatur, die dort ausgestellt war, man konnte sozusagen mit dem, was man im Studium gelernt hat oder was man eh Kunst interessiert war, war man sozusagen in dem Sinne auch da eine Art Fachkraft und konnte sozusagen kompetent dem Kundinnen und Kunden entgegenkommen und war auch selbst sozusagen in den Büchern interessiert, an der Literatur interessiert und konnte für sich selbst was mitnehmen. Der Kontext auch einer, glaube ich, Buchhandlung eines Museums lag mir persönlich zum Beispiel sehr nahe und genau, das war für mich so ein Punkt, mich da zu bewerben oder dort zu arbeiten.
Was ist da jetzt eigentlich los? Ist das Management völlig durchgedreht? Wir haben im Groben schon begriffen, was da jetzt abgeht. Wir können vielleicht gleich noch mal die krassesten Sachen hervorheben, aber jetzt mal so ganz grob. Wie erklärt ihr euch das? Was ist da eigentlich los?
Bei uns war los, dass mit Corona und den Lockdowns Regelungen aufgestellt wurden, die für uns Werkstudenten, Werkstudierenden gegolten haben. Und dadurch sind wir stutzig geworden. Im ersten Lockdown gab es die Regelung, dass wir zu 60% unsere Gehaltswerte bekommen und davon 30% als Minusstunden zurückbehalten. Und im zweiten Lockdown war es dann so, dass wir zwar zu 100% unser Gehalt bekommen haben, aber auch zu 100% die Stunden wieder abarbeiten sollten, sobald die Museen wieder geöffnet haben. Wie gesagt, das hat uns stutzig gemacht. Wir haben uns dann informiert und haben generell arbeitsrechtliche Verstöße gefunden in unserem Vertrag. Zum Beispiel, dass jedem Arbeitnehmer eigentlich Urlaubstage zustehen, die es bei uns so nie gab. Im Vertrag hatten wir so eine Klausel, dass die Urlaubstage mit dem Lohn abgegolten werden, was so auch schon nicht zulässig ist und was auch gar nicht aufgehen würde. Und das Zweite war auch, dass im Krankheitsfall wir selbst nach einem Ersatz suchen mussten, um die Schicht zu tauschen. Oder eben auch mit Minusstunden zurückbleiben.
Ja, das mit diesen Minusstunden scheint mir ganz bemerkenswert zu sein. Und ich glaube, dass ihr damit auch keineswegs alleine steht. Ich höre von vielen verschiedenen Ecken, so aus dem Bekanntenkreis, wo Leute Bekannte haben, die im Einzelhandel arbeiten, dass da die absurdesten Szenarien jetzt durchgesetzt werden sollen. Aber es bedeutet ja im Grunde so eine Art Leibeigenschaft, ja. Aber meine Frage war eigentlich eine andere. Wie erklärt ihr euch das? Was ist da los mit den Leuten? Also was treibt die?
Na, mit der Minusstundenregelung, da ist uns halt bekannt, dass sie gerne ihre festen Angestellten, die festen Mitarbeiter, natürlich gerne länger in Kurzarbeit schicken können und der Laden dann einfach durch die studentischen Aushilfen weiter betrieben wird.
Was wir da entdeckt haben, das ist eine Sache, die sozusagen nicht von heute auf morgen und nur in der Pandemie jetzt von heute auf morgen passiert ist, sondern sozusagen Taktiken, die schon länger da waren und auch der Vertrag auch schon ein älterer ist und der schon sozusagen, ich sage mal, Generationen oder Jahre nach hinten so auf andere Studentinnen und Studenten in mehreren Städten funktioniert hat. Auf wie viele Jahre, weiß ich jetzt nicht genau, aber er besteht schon länger. Darum zu sagen, was geht in den Menschen vor, will ich nur sagen, das ist nicht von heute auf morgen, sondern es geht schon länger in ihnen vor.
Ach so, es ist also keine Radikalisierung in der Krise sozusagen, sondern die Krise bringt es eigentlich eher an den Tag, was sowieso schon gang und gäbe war. Wart ihr überrascht, dass ihr plötzlich alle gefeuert wurdet?
uns war bewusst, dass das Unternehmen nicht sehr kritikfähig ist. Und wir hatten schon sowas in der Richtung nicht erwartet, aber wir sind sozusagen davon ausgegangen, haben damit auf eine Art und Weise gerechnet und das Risiko in Kauf genommen. Das ist aber so schnell passiert, wie das jetzt bei uns sozusagen wirklich Schlag auf Schlag passiert ist. Und damit haben wir nicht gerechnet. Es war schon für uns eigentlich ein großes Ding.
Okay. Ihr seid allerdings als Gruppe, wenn ich das richtig beobachte, stabil. Ihr macht regelmäßig Proteste. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist oft so, dass die Leute dann ja auch sich was anderes suchen müssen und dann irgendwie zerfällt der Zusammenhang. Wie kommt ihr im Lockdown über die Runden? Und besonders, wo ihr jetzt gefeuert seid und dann wohl auch keinen Lohn gezahlt kriegt?
Ja, da hat irgendwie jeder so seine eigenen Taktiken entwickelt. Also es geht über Geldleihen von den Eltern, über halt neue Jobsuche und dann halt auch so massive Einsparungen. Also wir haben auch Fälle in der Gruppe, wo sich Einzelpersonen eine neue Wohnung suchen mussten oder die Wohnung ganz aufgeben mussten, um zum Freund zu ziehen und so. Also ja, ist nicht so einfach gerade.
Ja, man muss dazu sagen, wir reden nicht von irgendeiner Stadt, sondern von München, also die laut Statistik und auch real fühlbar teuerste Stadt Deutschlands, was Mieten und Lebenshaltungskosten angeht. Auch das ist eine besondere Härte, würde ich sagen. Ja, was habt ihr bisher unternommen? Was waren eure Protest- und Aktionsformen?
Also bei uns hat sich das so abgespielt, dass wir uns erstmal unter uns organisiert haben. Und nach dieser Organisierung haben wir dann uns die FAU München dazu geholt und uns von denen beraten lassen und mit denen Forderungskatalog aufgestellt und den auch sozusagen ans Unternehmen geschickt und auch in Kontakt mit denen aufgenommen. Und dann haben wir uns in den sozialen Medien eingeschaltet, Twitter, Instagram, und dort versucht, einfach aufmerksam zu machen und sind dann auch an die Presse gegangen. Es ging Artikel in verschiedenen Tageszeitungen raus. Jetzt kam erst gestern ein Beitrag im Deutschlandfunkradio über den ganzen Fall. Also wir sind da sehr engagiert, sozusagen auf uns aufmerksam zu machen, haben Flyer-Aktionen vor den Museen, und letzte Woche werfen wir eine Kundgebung, und das sind gerade die Aktionen, die wir bisher starten konnten.
Wie ist die Lockdown-Lage gerade in München? Das weiß ich nicht. Ist ja so ein Flickenteppich. Haben die Museen geöffnet oder muss man da einen Termin haben oder einen Schnelltest oder was?
Ja, momentan sind sie mit einem Timeslot, kann man buchen über die Websites. Dann kann man in die Museen. Allerdings ist jetzt, glaube ich, so an der Kippe. Also man weiß nicht genau, wie lange das noch so geht.
Okay. Ja, eine Frage zur Gewerkschaft. Die meisten Leute kennen irgendwie Verdi. Was ist die FAU und warum habt ihr euch an diese kleine Gewerkschaft gewandt?
Durch diese Organisierung unter uns kam natürlich auf, wie gehen wir jetzt weiter vor? Und innerhalb der Gruppe gab es dann sozusagen, haben wir einfach unsere Fühler ausgestreckt, uns informiert, und dann hatten wir sozusagen ein erstes Beratungsgespräch, nenne ich mal, und einfach, um mit denen in Kontakt zu treten, haben denen unseren Fall geschildert und haben mit denen gesprochen, wie das weiterlaufen kann. Für uns war das einfach passend für diese Situation, die wir haben. Das hat dann sozusagen funktioniert, und wir haben uns dann entschieden, auch mit der FU zusammenzuarbeiten, und können eigentlich nur bestätigen, dass wir super zufrieden sind, wie sie uns vertreten, wie sie mit uns kommunizieren. Und können einfach nur sehr Gutes darüber erzählen.
Warum habt ihr keinen Betriebsrat gegründet? Die deutsche Spezialität und Besonderheit, also die dieses Land ja unterscheidet von den meisten Ländern der Welt, mit Ausnahme Österreich und Niederlande.
Also es gibt tatsächlich keinen Betriebsrat. Was wir jetzt sozusagen in unserer Recherche in dieser Zeit, die wir uns jetzt damit beschäftigen, rausbekommen haben, ist, dass eine große Kluft oder Trennung zwischen Festangestellten und diesen Werkstudentinnen gibt. Es gibt eine große Fluktuation, will ich es mal nennen, auch internationale, auch Austauschstudenten, die auch mal nur einige Monate da sind und wieder verschwinden. Also ist es sozusagen, der Grundboden dafür ist nicht ganz gegeben, sozusagen erstmal eine Gruppe aufzubauen, die auch zusammenhält auf eine Art und Weise und die sich für Dinge einsetzt. Das ist die eine Sache. Die andere Seite ist, was ich schon vorhin genannt habe, diese Kritikfähigkeit des Unternehmens ist, glaube ich, auch ein Grund, dass da sozusagen, dass das auch einfach irgendwie auch spürbar ist. Darum, glaube ich, ist das gerade bei uns ein guter Punkt, was du auch vorhin genannt hast, dass wir gerade so stabil sind. Unsere Filiale oder diese drei Münchner Filialen waren eng miteinander verbunden. Sie sind nicht weit voneinander entfernt. Die Studenten und Studenten kennen sich selbst durchs Studium, sind teilweise befreundet und hatten viel Kontakt miteinander. Und dadurch hat sich sozusagen, ich sag mal, von Grund an eine stabile Gruppe gebildet, die wahrscheinlich auch eine Voraussetzung für den jetzigen Stand ist. was ich zum Beispiel bei den anderen, weiß ich nicht, aber bei den Filialen einfach durch die Recherche, die wir hatten, jetzt irgendwie rausbekommen haben, dass da sozusagen der Zusammenhalt oder sozusagen die Kluft zwischen Festangestellten und genau Studierenden einfach viel, viel größer ist.
Mhm. Aber darf ich noch ergänzen?
Ja, bitte.
Und zwar hatten wir auch anonyme Nachrichten jetzt über so unsere Social-Media-Kampagnen. Und es wurde uns auch berichtet, dass es schon einige Versuche gab, einen Betriebsrat zu gründen, aber dass auf jeden Fall eine Hürde ist, dass man mit Namen auftreten muss und sich dadurch natürlich dann auch angreifbar macht gegenüber dem Unternehmen. Aber auf lange Sicht hin ist das auf jeden Fall ein wichtiges Ziel, glaube ich, für das Unternehmen. Ja.
Es gibt verschiedene Methoden, ne? Wenn ich das ergänzen darf. Eine Gewerkschaft kann auch die Betriebsratswahl einleiten. Allerdings ist es sogar von Vorteil, mit Namen einzuladen, weil du ab dem Punkt, wo du den Aushang machst, man fängt erstmal an, einen Wahlvorstand zu wählen, aber sobald du diesen Aushang machst, hast du Kündigungsschutz. Ja? Alle, die da draufstehen, müssen mindestens 3 Leute sein, haben Kündigungsschutz für 1 Jahr. Von daher ist es gar nicht so verkehrt, seinen Namen dabei zu nennen. Aber gut, das kommt ja vielleicht bei euch noch. Ihr hört Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Ich spreche mit Vero und Noah von der Kunstbuchhandlung Walter König in München. Beide sind gefeuert worden, wie manche andere dort auch, als Werkstudenten, weil sie für ihre Rechte gekämpft haben. Sprechen wir über Kunst und Protest. Was ist mit der deutschen Kunstszene? Alle reden seit einigen Wochen über Josef Beuys, der, glaube ich, 100 geworden wäre und früher Protest und Kunst miteinander verschmolzen hat, so zu Beginn der Grünen oder auch den Verein Mehr Demokratie hat er mitgegründet. Ist die Kunstszene ansprechbar für Arbeitsrechte und Menschenrechte? In letzter Zeit hat sich da ja so ein bisschen wieder was getan. Yes Man, das Peng-Kollektiv, Zentrum für politische Schönheit. Also habt ihr da irgendwie Kontakt bekommen?
Also direkten Kontakt zu diesen Gruppen, die du gerade erwähnst, nicht. Klar sind die alle aus der Kunstszene und ich glaube, dieses Thema, was uns sozusagen jetzt persönlich betrifft, kann wahrscheinlich individuell irgendwie sozusagen mit den Leuten mehr auslösen, aber jetzt sozusagen sich an diesen Gruppen oder Josef Beuys sowas anzulehnen, ist jetzt sozusagen nicht erstmal bei uns angeplant, weil wir uns erstmal als kein Kunstkollektiv sehen, sondern erstmal für unsere Rechte uns einsetzen. Und daher sind wir erstmal an diesem Punkt, weil das muss man vielleicht mal betonen, was jetzt vielleicht auch in dieser Betriebsratfrage kam. Alles, was da passiert ist, ist ziemlich schnell passiert und wir mussten oft einfach schnell reagieren. Und da das alles so Schlag auf Schlag kam, genau, sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Und Kunstaktionen waren auch schon mal überlegt und alle sind irgendwie kunstaffin, beziehungsweise sind Kunststudentinnen und Kunststudenten und sind schon einige Sachen in der Pipeline sozusagen. Wir entwickeln verschiedene Sachen, die sozusagen mit den künstlerischen Fähigkeiten unserer Leute, die in Anspruch genommen werden. Aber Vero kann da vielleicht noch mal was dazu sagen.
Ja, also auch nur, dass es bislang wir mit dem Aktivismus, mit der aktivistischen Seite beschäftigt sind und die Auseinandersetzung auch in einem künstlerischen Kontext wahrscheinlich jetzt erst angetreten werden kann. Also ja, wie Noah schon richtig gesagt hat, das ging alles super schnell. Wir sind immer noch super damit beschäftigt, fast jetzt so als Vollzeitjob momentan unsere Rechte zu recherchieren und unsere Möglichkeiten auszuloten. Also alles, was jetzt kommt in weiteren Aktionen, das sind wir in der Planung.
Also ich finde es halt immer wichtig, sich mit dem Gegner genau zu beschäftigen und den nicht als irgendwie ein austauschbares, abstraktes Etwas zu nehmen, wie viele radikale Linke dann immer tun, ja, das System und so weiter. Nee, das ist hier Walter König und sein möglicherweise missratender Sohn, keine Ahnung, ich kenne die Leute nicht persönlich. Ich rede aber als Kölner, ich weiß, dass der Mann hier Legendenstatus hatte und dass er mit diesem ganzen Fluxusgedöns groß geworden ist und Kunstgedöns. Und da sollte man, glaube ich, oder hätte ich, glaube ich, auch selber große Lust reinzustoßen, weil das früher ja irgendwie mit Subversion 68er-Tum und so zu tun hatte und eben diesen Nimbus hatte. Diese Buchhandlung ist jetzt im Grunde zu so einer Kommerzkette, zu einem Konzern geworden, aber ich denke, dass man die damit piesacken muss oder dass hier zumindest eine besondere Form von Doppelmoral und Verlogenheit unterwegs ist, in die man reinstoßen sollte. Aber keine Ahnung, es ist vielleicht auch nicht meine Aufgabe, euch hier schlaue Tipps zu geben. Ihr kriegt das schon alleine hin. Wir haben jetzt schon lange geredet und lasst uns zum Abschluss nochmal kurz formulieren. Was sind eure Forderungen?
Also wichtig ist vor allem, dass die ganzen Kündigungen zurückgenommen wurden, während die jetzt ausgesprochen wurden. Damit hängt auch zusammen, dass die Löhne endlich ausgezahlt werden, die noch ausstehen. Und zwar auch rückwirkend, weil manche aktiv auf ihren Lohn verzichten mussten, in Anbetracht dieser ganzen Minusstunden, die anstehen. Die müssen natürlich auch weg, diese ganzen Minusstunden. Dann geht es um solche Dinge wie Lohnerhöhungen mal auf mindestens 11 Euro und solche Dinge wie Feiertags- und Nachtzuschlag und dass auch solche Sachen wie Urlaubs- und Krankheitstage rückerstattet werden für die Zeit, in der es jetzt noch nicht gegolten hat.
Okay, wie können wir euch konkret unterstützen?
Publikmachen ist sehr wichtig, darum danke für die Einladung zur Sendung. Was ist noch direkt, die direkte Möglichkeit wäre, auf der Seite der FAU gibt es einen Protestbrief, der da vorformuliert ist, den man sozusagen an die Filiale der Walter König schicken kann und einfach Bekanntmachung dieser ganzen Problematik, die gerade entstanden ist, genau, in der wir uns gerade befinden und in der sich wahrscheinlich nicht nur wir 11 Leute in München befinden, sondern viel, viel mehr, von denen wir täglich Nachrichten bekommen. Und auch an diese Leute ist irgendwie gerichtet, dass sie sich ruhig melden können. Und genau, über die sozialen Medien, wir sind da erreichbar. Wir haben Hashtag NotMyKönig.
Wir haben viele Leute aus dem Einzelhandel in unserem Verein auch. Und ich kann alle auch nur dazu aufrufen, sich weiter zu melden und zusammenzuschließen. Was würdet ihr anderen Verkäuferinnen und Verkäufern raten, die in einer ähnlichen Lage sind wie ihr, also mit Corona und so weiter, Minusstunden, Lohnabzüge, Lohnkonten und so. Was würdet ihr ihnen raten, auch aus eigener Erfahrung jetzt?
Ja, die eigene Erfahrung hat gezeigt, dass wir auch lange eben selber sehr unwissend waren. Deswegen würde ich dazu raten, auch, dass man sich einfach selber informiert, was sind meine Rechte, wie ist mein Vertrag ausgerichtet? Und wenn man da bemerkt, dass es Ungereimtheiten gibt, dass man sich mit anderen zusammentut, also als einzelne Person aufzufallen, droht halt schnell die Kündigung, aber dass man sich organisiert und zusammentut und dann eben auch aktiv wird.